Der geniale Punkt, den geniale und anstößige Punkt, den der Wittgenstein im Traktatus in dem Zusammenhang gemacht hat, ist der folgende, dass er gesagt hat, wir bleiben bei dem Gedanken einer Übereinstimmung gegen Frege, wir nehmen aber vom Frege den radikalen Antipsychologismus. Das, was wir hier haben, nämlich dass Wahrheit, ich habe es Ihnen beschrieben jetzt mit dem Abstimmungsverhältnis im Zusammenhang mit Schlussfolgerungen, alles das, was uns dazu verleitet, zu meinen, dass Wahrheit was mit unseren Potenzen zu tun hat. Nietzsche, erinnern Sie sich, ja? Wir sind, bestimmte Sachen fallen uns halt einfach schwer, uns vorzustellen. Zum Beispiel zwei widersprüchliche Sätze gleichzeitig für wahr zu halten. Und das ist halt eine unglückliche Fantasiearmut mancher Leute. Aber de facto kann man das schon, wenn man die nötigen Drogen nimmt, sagt Nietzsche nicht, aber Walter Benjamin vielleicht schon. Also wenn man die nötigen Drogen nimmt, kann man das schon hinbringen, nicht? Als ob das die Dimension wäre, über die man spricht, wenn man über Wahrheit spricht. Das heißt, dieser Antipsychologismus wird übernommen von Wittgenstein. Er streicht weg die ganze Vorstellungsdimension. Er streicht also weg, dass das, was wir uns vorstellen als erkennende Subjekte in Interaktion mit der Welt, dass das die eine Seite der Übereinstimmung wäre. Das ist nämlich, wie wir sehen werden, der fregische Punkt. Der Frege sagt, aus einer Übereinstimmung zwischen Vorstellungen im Inneren unseres Kopfes und Tatsachen dort draußen, aus dieser Übereinstimmung kann man keinen guten Sinn machen. So kann das nicht gehen. Und da geht Wittgenstein voll mit und sagt, Wahrheit kann nicht diese Art von Übereinstimmung von Vorstellungen mit Wirklichkeit sein. Er hält aber an der Übereinstimmungsidee fest. Und was er stattdessen tut, ist, das, was der Frege als Sinnessatz, also worauf der Frege fokussiert, Sätze als sozusagen definierbare, greifbare, quasi greifbare Sprachgebilde, die einen Sinn haben, also Sätze als Artikulation von Sinnstrukturen, das hat er von Frege und das stellt er an die Position von Vorstellungen. Vorstellungen werden ersetzt durch sinnvolle Sätze im Traktat und diese sinnvollen Sätze haben nun im Traktat eine Korrespondenz tatsächlich und zwar mit Tatsachen, mit Sachverhalten. Und diese Strategie führt zu der besonderen Situation des Traktatus, dass und auch also zu, gehören mit zur sozusagen einschlägigen, zur faszinierenden Genialität des Traktatus, die man jetzt so beschreiben kann, dass der Wittgenstein mit diesen tastenden Frege-Interventionen, die keinen philosophischen Background haben und die in der Philosophie auch nicht rezipiert worden wären, wenn es nur bei Frege geblieben wäre, ne? Angesichts der überwältigenden Tradition einer Korrespondenztheorie hat die Intervention eines versprengten, unbekannten Professors in Jena, der sagt, Wahrheit ist in Wirklichkeit ein Gegenstand, ja? Wenn wir noch kommen, Wahrheit ist ein Gegenstand einer Wahrheitsfunktion. Das hätte in der Philosophie also wirklich keinerlei Welle erzeugt überhaupt, nicht? Was Wittgenstein gemacht hat, ist die klassische Philosophieauffassung wieder rein zu bringen, aber gebrochen durch diese Frege Idee. Nicht umsonst im Vorwort des Traktatus steht, dass er dem Frege und dem Russell das meiste verdankt von dem, was er macht. Nicht? Und was ich in der Vorlesung jetzt dann im Weiteren machen werde, ist, als wenn ich dann mit Frege weiter bin, werde ich gestützt auf einen im Speziellen auf einen Aufsatz von Ansgar Beckermann, der an dieser Stelle sehr, sehr schön die Brücke schlägt, weitergehen zum Traktat und dann zu Tarski. Das ist ein Aufsatz, der handelt von Wittgenstein, Neurath und Tarski über Wahrheitstheorie. Und wenn Sie ihn jetzt schon mal anschauen wollen, in dem Sammelpunkt, sammelpunkt.philo.at, wenn Sie Ansgar Beckermann Abfragen haben sie ihn zum Studium. Das, Ansgar Beckermann hat ihn freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ich linke den dann im nächsten Zusammenhang, im nächsten Schritt da hinein. Da werden wir uns dann weiter arbeiten in der Entwicklung der Wahrheitsproblematik. Dann schauen wir uns das vielleicht, was ich jetzt hier vorweg genommen habe, ein wenig detaillierter an. Man findet die Wahrheit ausgesagt von Bildern, Vorstellungen, Sätzen und Gedanken. Es fällt auf, dass hier sichtbare und hörbare Dinge zusammen mit Sachen vorkommen, die nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden können. Das deutet darauf hin, dass Verschiebungen des Sinnes vorgekommen sind. Also die, an einer Stelle muss es sich hier um metaphorische Behandlungsweisen handeln, sagt er. Die Idee, die hier drinnen ist, die ist ganz bescheiden und trotzdem weitestreichend. Nicht? Ich sehe mir an, worauf wende ich so ein Wort wie Wahrheit an, und dann stelle ich fest, das ist ein gänzlich unterschiedlicher Haufen. Ja? Das geht zu Bild, das geht auf Bilder, das geht auf Vorstellungen, es geht auf Sätze, es geht auf Gedanken. Und was folgt daraus? Das ist eine Beobachtung über den Gebrauch dieses Prädikates. Was folgt daraus? Ich muss eine Ordnung in meinen Gebrauch des Prädikates bringen, weil wenn ich da keine Ordnung reinbringe, dann fehlt mir die Überprüfbarkeit, dann wird das alles diffus. Nicht? Wenn ich sage, also um es ein bisschen pointiert zu machen, klasse, klasse. Ich sage zu 25 verschiedenen Dingen, das ist klasse. Ja? Die Bedeutung, der Punkt, etwas ernst zu nehmen, was jemand sagt, wenn er sagt Klasse, ja, oder Spitze oder sowas Ähnliches oder super cool, die Bedeutung, die die Äußerung eines solchen Ausdruckes hat, ist, wie Sie wissen, eher gering. Ja, sozusagen ein allgemeines Wohlfühlen wird damit vielleicht ausgedrückt oder sowas Ähnliches. Und wenn ich jetzt aber nicht einfach es dabei bewenden lassen will, sondern wenn ich wie im Falle von Wahrheit höhere Ansprüche an den Gebrauch dieses Wortes habe. Ich will das Wort Wahrheit, es gibt Theorien, nicht? Es gibt Theorien, das sollte ich vielleicht hier einfügen, das ist ganz, ganz nach vorne gegriffen. Am Ende des Vorlesungsplanes ist Richard Rorty und Postmoderne angesprochen. Nicht? Richard Rorty wäre plus minus durchaus bereit zu sagen, ist wahr, funktioniert ungefähr so ähnlich wie ist klasse. Ist halt einfach eine ganz allgemeine, unspezifische auf den Rückenklopf Aktion. Und mehr ist dann nicht dahinter, da sollen wir uns nicht darüber aufregen. Weiter, wo wirklich die Arbeit gemacht wird, wo wirklich Wissenschaft stattfindet, ist das alles einzulösen in viel spezifischere Versuchsanordnungen und so, die werden natürlich nicht in Frage gestellt, aber die Verwendungsweise dieses hyperabstrakten Ausdrucks wahr ist nicht mehr als eine solche allgemeine Wohlfallensbekundung, könnte man sagen. Das ist genau die Linie, die der Frege hier nicht machen will. Er möchte die Verwendungsweise von Wahrheit für alle Wissenschaften spezifizieren und genau fokussieren. Und wenn man das macht, dann muss man, das war jetzt mein Ausgangspunkt, dann muss man unterscheiden zwischen diesen unterschiedlichen Arten und Weisen, dann muss man schon genauer sagen, unter welchen Bedingungen habe ich ein Recht? Was sind die Anwendungsbedingungen für dieses Prädikat wahr? An welcher Stelle ist es ernst zu nehmen und an welcher Stelle ist es abgeleitet? Und der sozusagen der traditionelle überlieferte Strang hat durchaus etwas damit zu tun, dass man sagt, Wahrheit über Vorstellungen auszusagen oder über Bilder auszusagen, ist berechtigt. Ich ich habe das Recht zu sagen, meine Erinnerung ist wahr. Da trifft das Prädikat wahr auf Erinnerung. Ich erinnere mich gestern in diesem Raum gewesen zu sein und den Beamer betrachtet zu haben. Das ist eine Vorstellung von mir und diese Vorstellung ist wahr. Warum ist sie wahr? Weil ich gestern hier tatsächlich war. An der Stelle ist Frege eben genau in seiner tastenden Art und Weise vorsichtig und kritisch und bricht hinein, er stolpert, könnte man sagen, er stolpert geradezu herein, ohne zu wissen, was er eigentlich tut, in die semantische Betrachtungsweise, die uns in einer Weise extrem vertraut ist und die eigentlich komplett modern ist, und zwar indem er diese Aussage macht, wo ist es da? In der Tat, ist denn ein Bild als bloßes, sichtbares, tastbares Ding eigentlich wahr? Das ist eine entscheidende, wie gesagt, sehr bescheiden formulierte, aber entscheidende Überlegung an dieser Stelle, um es modern zu sagen, Bilder sind sehr eigentümliche Konstrukte. Bilder sind nicht Steine. Irgendwo kommt Steine, dann ist ein Bild eigentlich wahr und ein Stein, ein Blatt nicht wahr. Das enthält unglaubliches Material, denn ein Bild ist in einer Weise natürlich sowas wie ein Stein. Ich kann ein Bild hin und her tragen, wie ich einen Stein hin und her tragen kann. Einen Stein kann ich weniger gut zerreißen, aber ich kann ihn zumindest zermahlen vielleicht mit der nötigen Energie. Ich kann ein Bild auch zermahlen. Das heißt, wir haben es an dieser Stelle mit einem Phänomen zu tun, Bild jetzt, das ausgezeichnet ist dadurch, dass man von ihm sagen kann, es ist wahr. Aber diese Auszeichnung kann nicht daher kommen, dass dieses Bild ein Features hat, wie andere Dinge auch. Features wie Blätter und Steine und sowas. Und das ist, man könnte sagen, eine der Geburtsstunden, wahrscheinlich gibt es mehrere, nicht? Aber eine der Geburtsstunden der modernen Semantik kann man an dieser Stelle schon ansetzen. Denn damit Bilder Bilder sein können, muss ich etwas dazu sagen zu der Beschreibung, die ich habe, wenn ich ein Bild als Ding einfach betrachte. Und was sage ich dazu? Was kann ich dazu sagen? Bilder stellen etwas dar, sagt man normalerweise. Bilder haben einen Sinn, haben eine Bedeutung. Bilder beziehen sich auf etwas. Steine beziehen sich in diesem Sinn nicht auf etwas, nicht? Und die Frage, wie Bilder darstellen, wie es Bilder schaffen, sich auf etwas zu beziehen, diese Frage kann jetzt beantwortet werden im Sinne einer Übereinstimmung. Das ist der klassische Weg. Ein Bild stimmt überein mit einer Tatsache, die abgebildet wird. Das ist der Punkt, auf den der Frege da stößt und den er diskutiert, aber gesetzt den Fall, vorweggenommen, das mit der Übereinstimmung passt so nicht, dann bleibt uns noch immer über, das ist der wichtige Punkt, wenn er die Übereinstimmung verwirft als die richtige Beschreibung dessen, warum ein Bild so funktioniert, wie es funktioniert, dann bleibt uns noch immer über die Aussage, ein Bild bedeutet etwas im Unterschied zu einem Stein. Und dann haben wir die Möglichkeit, uns zu fragen, wie beschreiben wir jetzt die Bedeutung eines Bildes anders als durch Übereinstimmung? Und das ist der Weg, den die moderne Semiotik, Semantik dann gegangen ist.
Ist es nicht auch ein kleines Spielzeug in Plato?
Mit den Urbildern.
Nein, und ein Stein und Blatt nicht wahr, nicht? Weil der Platon hat gesagt, das ist nichts Wahres. Nicht? Also das Wahre ist ja nur die Idee des Blattes und Steins.
Aha. Ja, das ist wieder ein wichtiger Hinweis, der mich wieder zu einem kurzen Exkurs veranlasst. Ich habe Ihnen gesagt, der wahre Freund. Ne? Der wahre Freund, der dem Hegel an der Stelle so wichtig ist, hat einen stark platonischen Touch. Ich habe das mir verboten, darüber weiter zu reden, aber die Wahrheit der Freundschaft ist philosophietraditionsgeschichtlich so aufgefasst worden oft, dass man sagt, es gibt ein Musterbild von Freund. Ein wahrer Freund ist der Freund, der wirklich ein Freund ist, so wie es sich gehört, wie es ein Freund sein soll. Und es ist es leider für uns alle so, dass die Freunde, wie sie sich gehören, laufen halt nicht auf der Straße herum. Ja? Es wäre schön, wenn die wahren Freunde mit einer gewissen Etikette auf der Straße herumlaufen würden und wir sie sozusagen gewinnen könnten. Seit Platon wird die Sache so gesehen, dass das nicht so geht, sondern dass es ein Prototyp von Freund gibt, also Musterbild formuliere ich, um nicht von Ideen zu reden, aber wer keine Scheu vor platonischen Ideen hat, kann da Idee einsetzen, aber Musterbild tut es auch an dieser Stelle, also wie ein Freund, wie es sich gehört. Und Philosophie hat etwas zu tun mit dem, wie es sich gehört, in diesem platonischen Sinn, auch nach Hegel, obwohl Hegel, das muss man wirklich jetzt auch dazu sagen, um da nicht Unrecht zu tun, obwohl der auch in einer kritischen Auseinandersetzung mit dieser Form von philosophischer Überhöhung des Wesens der Freundschaft sich befindet. Aber es ist sozusagen die Idee, ein wahrer Stein, ein wahres Blatt, ein wahrer Freund ist diese Art von platonischem Erbe, die da drinnen ist. So, das kann man mit dazu sehen. Ich glaube aber, sozusagen eine billigere Deutung ist die, zu sagen, worum es da eigentlich geht, ist das Prädikat wahr in seinem sprachanalytischen Absicht, in seiner sprachanalytischen Absicht wenden wir auf Steine nicht an. Wenn jemand sagt, ein wahrer Stein, dann fällt das in die Ausführungen vom vorherigen Paragraphen, dass wir diese Wahrhaftigkeit und das wie es sich gehört, nicht so betrachten wollen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Ja. Dass wir, naja, also einerseits...
Also der Felsen ist ja in der christlichen Terminologie schon sehr metaphorisch gesetzt.
Er hält Stand wie ein Felsen. Der Petrus, meinst du?
Ja, in diesem Beispiel, also da ist schon ein ziemlich krasser Unterschied zwischen wie man Bild verwendet, glaube
ich. Ja, und ja, ja. Ich denke auch. Also man könnte das, glaube ich, so sagen, was Sie sagen. Bild, ich hab das ein bisschen gezögert, weil... ich denke, was man sagen muss, ist, dass unser Gebrauch von Bild eine Schiene hat, eine Richtung hat, wo es ganz materiell ist und eine Richtung hat, wo es semiotisch aufgeladen ist. Also Bilder haben ein Gewicht. Bilder sind berührbar. Bilder sind in der Regel mit Farbe versehen. Das sind einfach... auch in der Kunstgeschichte natürlich, Charakteristika, mit denen man arbeiten kann. Ja? Wenn ich ein Bild irgendwo finde und es soll von Botticelli sein, dann untersuche ich unter anderem, ob die Chemie der Farben so ist, dass sie aus dieser Zeit stammen kann. Das heißt, auch in der Kunstgeschichte als einer Kulturwissenschaft hat die Materialität des Bildes etwas zu bedeuten. Wichtig ist aber, dass man Bilder sind Dinge mit ganz besonderen Eigenschaften, nämlich die sozusagen, wie man sagt, etwas abbilden. Ein bisschen gezögert habe ich, weil ich nicht sagen würde, dass Bilder im kulturwissenschaftlichen Sinn metaphorisch betrachtet sind. Das ist quasi eine zweite integrierte Bedeutungsschiene von Bild. Ich verwende Bild als ein Ding und auch als einen semiotischen Ausgangspunkt. Während Stein, da stimme ich Ihnen völlig zu, bei Stein tut man das nicht normalerweise. Also der Gebrauch von Stein, es ist nicht so, dass wir nicht zum Beispiel einen Edelstein, ein Edelstein ist zum Beispiel ein Schmuckstück und ein reales physisches Ding. Das heißt, ich kann Stein als Edelstein ebenfalls natürlich in verschiedene Kontexte einbetten. Aber die Besonderheit von Bild ist, dass das Bild, so wie er es hier im Auge hat, eine ganz bestimmte semiotische Funktion übernimmt, ne? Was der Stein, was ein normaler Stein nicht hat. Ich lege mir diese Dinge immer ganz gerne auch umgekehrt zurecht. Wenn ich jetzt zum Beispiel rede von der Stein und das Bild, ja, dann suggeriert diese Redeweise schon wieder, dass es Bilder gibt und wir könnten genau wissen, was Bilder sind, und Bilder wären eben konzeptuell greifbar oder sonst was unterschiedlich von Steinen, als ob man das so leicht sagen könnte im Einzelnen. Ich würde sozusagen im Umkehrverfahren das Folgende vorschlagen, als Test geht das immer ganz gut, dass man sagt, wir treffen auf eine, sagen wir treffen in einer Höhle oder auf einem Dachboden oder in einem Keller oder wo immer, treffen wir auf ein Dingsbums. Und wir schauen uns dieses Dingsbums an und fragen uns, ist das Bild von meiner Großmutter? Ist das ein Bild von meiner Großmutter zum Beispiel? Und das Interessante an der Stelle ist, welche Verfahrensweisen, welche Betrachtungsweisen, welche Prüfverfahren wenden wir an, welchen Prüfverfahren unterwerfen wir dieses Dingsbums sozusagen, wenn wir es prüfen darauf, ob es ein Bild unserer Großmutter ist. An der Stelle wird deutlich, also es muss was Tastbares sein, aber wenn wir sagen, also entweder es ist ein Bild unserer Großmutter oder es hat sich nur der Holzwurm auf diese sonderbare Art und Weise dadurch gefressen, nicht? In dem zweiten Fall verwerfen wir die Hypothese, dass wir dieses Ding unter eine bestimmte zusätzliche Verhaltensweise mit reinbringen könnten. Nicht? Wenn das nur der Holzwurm ist, dann hilft uns dieses Ding überhaupt nicht herauszufinden, ob die so oder so ausgeschaut hat. Wenn wir der Meinung sind, naja, es ist wahrscheinlich, dass das ein Bild unserer Großmutter ist, dann verwenden wir das Zeug anders. Und das ist der Bildcharakter sozusagen. Nicht? Also diese spezielle Art von Doppelcharakter. Was noch was anderes wäre, wie, um es bei dem Steinbeispiel zu bringen, eignet sich das als Schmuckstück? Nicht? Eignet sich das als Schmuckstück, ist was anderes als, funktioniert das als Bild? Gut, jetzt weiter im Text. Das Problem, das er eben aufwirft, ist Bilder, also Entities, Tatsachen, Dingsbums genannt habe, wenn sie als Bild funktionieren, suggerieren uns diesen Zusatzaspekt. Dieser Zusatzaspekt, das ist jetzt die Überlegung, die er da anstellt, könnte darin bestehen, dass es sich um eine Übereinstimmung handelt. Bilder bilden etwas ab, und wie bilden sie und wann bilden sie etwas ab, unter welchen Umständen bilden sie etwas ab, wenn es etwas gibt, wovon dieses Bild ein Bild ist, wenn es eine Übereinstimmungsrelation gibt. Wir steuern wieder auf unsere Isomorphie hin. Ja? Da werden wir beim Wittgenstein ganz deutlich noch werden müssen. Isomorphie hat etwas zu tun mit einer Struktur dieses Dingsbums, die in Beziehung gesetzt werden kann mit einer Struktur von was anderem, und dieses In-Beziehung-Setzen würde durch die Übereinstimmung charakterisiert, und Wahrheit, das ist jetzt der entscheidende Punkt, Wahrheit wird quasi unterlegt und begründet durch die Übereinstimmung. Wir können von einem Ding, das ein Bild ist, sagen, dass es ein wahres Bild ist, wenn diese Übereinstimmung funktioniert zwischen dem als Bild betrachteten Dingsbums und der Wirklichkeit. Das ist die Idee. An dieser Stelle ist eines wichtig zu sagen. Ich glaube, das habe ich schon vor 14 Tagen gesagt. Das sage ich, ich glaube, das kann man durchaus öfters sagen, weil es hilfreich ist, im Zusammenhang mit der Wahrheit sich das klarzumachen. Die Diskussion über, die philosophische Diskussion über Wahrheit hat ganz allgemein einmal die Frage, an welche Abläufe, an welche Instanzen wendet man sich, appelliert man, um sozusagen erläutern und begründen zu können, den Gebrauch des Prädikats ist wahr. Wer steht dafür ein, dass dieser Gebrauch berechtigt ist? Und die drastische Art und Weise, sich klarzumachen, wie das sein kann, worum es da geht, ist, dass man sagen kann, wenn jemand sagt, es ist wahr, weil es in der Bibel steht, dann ist das in einem hochformalen Sinn eine berechtigte Antwort auf unsere Frage nach Wahrheit. Wenn wir fragen, was ist Wahrheit in dieser Betrachtungsweise, fragen wir, was legitimiert uns dazu, von einem X zu sagen, es ist wahr. Und wenn jemand der Auffassung ist, was das Legitimierende ist, ist, dass das in der Bibel steht, weil es Gottes Wort ist, dann ist das eine mögliche Antwort. Es ist vielleicht nicht unsere Antwort, aber eine der Antworten, um die es da geht, denen wir nachfragen, die wir prüfen sollen, ist es. Das sage ich jetzt deswegen, weil eine andere Antwort auf diese Frage, wo wir jetzt hier sind, die auch problematisch sein kann, aber die wir gerade prüfen, die Antwort ist, es ist wahr, weil es übereinstimmt mit der Wirklichkeit. Weil dieses Ding ist wahr, das Bild ist wahr, weil es mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Also es ist derselbe Typus von Frage. Gut, jetzt, ja?
Da müssen wir aber dann sofort dann auch ein Diskursuniversum einführen, oder? Wenn man jetzt sozusagen die Bibel als Legitimation hernehmen, über was? Sprechen wir dann, in welchem Zusammenhang sprechen wir über Wahrheit? Das relativiert ja die ganze Sache schon sehr.
Ja. Das ist so, da ist es, glaube ich, wichtig, zwei Einschränkungen von einander zu unterscheiden. Die eine Einschränkung ist die, über die ich heute schon vorher, also im Anschluss an Frege gesprochen habe. Das ist die Einschränkung, welche Art von Entities, also von Konstrukten oder wie immer, darf eingesetzt werden in diese freie Prädikatsstelle X ist wahr. Dürfen das Bilder sein, Dinge sein, Gedanken sein und so. Das ist die eine Art von Einschränkung. Um zu präzisieren, wie wir wahr verwenden, müssen wir präzisieren, was überhaupt in Frage kommt. Nicht? Die zweite, die Sie jetzt ansprechen, liegt auf einer anderen Ebene. Und die liegt auf der Ebene, nicht auf der Ebene, welcher Typus von Dingen darf da hineingefügt werden, sondern welcher Typus von Diskursen kommt in Frage zur berechtigten Behauptung. Also wo wende ich mich hin? Einerseits, was darf ich da reinfügen? Andererseits, wo wende ich mich hin, um Berechtigungen zu finden dafür, dass ich dann das sagen kann? Weil die Tatsache, dass ich zum Beispiel Bild einsetzen kann, aber nicht Stein, ist ein anderer Typus von Aussage. Also dieser Stein ist wahr, könnte man sagen, liegt mehr auf der grammatischen Ebene. Die Grammatik des Wortes wahr gestattet nicht, dass ich von einem Stein sage, er ist wahr. Im Wittgensteinschen Sinn von Grammatik. Die Grammatik des Wortes wahr gestattet zum Beispiel von, sagen wir mal, von Bildern, dass wir sagen, sie sind wahr. Das liegt auf der Ebene der Grammatik. Die zweite Betrachtungsweise liegt auf der Ebene der Begründung und tatsächlich des Diskurses, wann, also welche, an welche Kontexte der Legitimation muss ich appellieren, um, wenn ich einen richtigen Satz gebildet habe, wo also Bilder und nicht Steine drinnen stehen, den auch wirklich behaupten kann. Und diese Kontexte sind zum Beispiel Offenbarungsdenken oder neuzeitliche Naturwissenschaft. Ja? Und es ist das eine richtig und wichtig, dass unter dem Thema Gebrauch des Prädikats ist wahr, sich das in einer Weise überschneidet. Ja? Weil wenn ich sowas sage wie wahr kann man als Prädikat anwenden auf Freunde. Ne? Wenn ich diese syntaktische Feststellung mache, das ist sozusagen eine Erlaubnis, die ich mir nehme, ich verwende wahr sozusagen auch in Anwendung auf Freunde, dann habe ich einen Legitimationskontext, den ich ja ein bisschen dargestellt habe, das ist der Legitimationskontext letztlich des Platonismus. Ja? Also so sieht man schon, dass das zusammenhängt, ja? dass man das eine nicht ganz von dem anderen trennen kann. Wenn ich sage, wahr darf mir nicht auf Freunde angewendet werden, sondern darf nur angewendet werden zum Beispiel auf bestimmte Art von Sätzen, dann liegt zum Beispiel was anderes nahe und das schließt sich da ganz gut an. Sowas wie Kriterien des Gebrauches von wahr. Verifikationskriterium ist eines der berühmten Vokabeln an dieser Stelle. Verifikationskriterien heißen, genau gegen die Offenbarungstheologie zum Beispiel, was immer es ist, worauf ich das Prädikat ist wahr anwende, berechtigterweise wende ich es an, wenn ich es verifizieren kann. Das heißt dann schon, worauf ich das Wort wahr anwende, ist etwas, was ich verifizieren kann. Und was ist es, was ich verifizieren kann? Naja, eine Vorstellung wird es vielleicht nicht sein. Ja? An dieser Stelle ist deutlich, dass dieses Frege'sche Programm sich sozusagen zu beschäftigen mit den Bedingungen von Wahrheit in Wissenschaften, das gibt zum Beispiel einen Rahmen vor, in dem man sagt, weil wir uns über Erkenntnis in den Wissenschaften unterhalten, müssen wir uns natürlich orientieren an dem, was die Wissenschaften mit ihren Mitteln und mit ihren Sätzen machen. Was machen Wissenschaften nach der klassischen neuzeitlichen Rekonstruktion? Sie stellen Behauptungen in den Raum und versuchen, die Behauptungen zu verifizieren, indem sie schauen, ob bestimmte Experimente das bestätigen, was diese Hypothese ist. Wenn ich diese Art von wissenschaftlicher Verifikation als das Kriterium nehme, auf das ich zurückgreifen muss, um berechtigt zu sein, das Prädikat ist wahr anzuwenden, dann ergeben sich daraus Rückschlüsse darauf, was da drinstehen darf in dieser Lehrstelle, nämlich wissenschaftliche Sätze. Nicht? Und wir haben den Punkt, das ist auch wiederum Traktatus, aber beim Frege ist es implizit, nicht? Dass man dann so etwas sagen kann, wie alles das, was nicht verifizierbar ist, also der Traktatus ist da nicht so spezifisch, es ist eher Wiener Kreis, ja? So unversöhnt wie jemand, der sagt, wahr kann ein Freund sein, wenn er den platonischen Bedingungen entspricht, genauso unversöhnt und gerade polemisch dagegen gewendet, sagt dann der Wiener Kreis, wahr ist nicht entsprechend einem platonischen Wesen, sondern wahr ist verifizierbar. Und das passt mir jetzt gut ins Konzept, weil begonnen habe ich mit der Versöhnung zwischen Continental Philosophy und der analytischen Tradition. Die ist noch weit entfernt hier. Nicht? Da gibt es mal noch nichts, ganz im Gegenteil. Die Betrachtung, dass wahr etwas ist, was mit Verifikation zu tun hat, ist polemisch gewendet gegen bestimmte andere Sachen. Und was wir aber hier haben, um an dieser Stelle sozusagen noch weiter zu kommen, ist jetzt so ein leises Zerbröseln, der Versuch, das aufzulösen, die Idee, dass das Übereinstimmung, ein Ad absurdum führen in einer Weise, dass wir uns auf Übereinstimmung berufen können, wenn wir argumentieren wollen, warum wir das Recht haben, etwas wahrzunehmen. Es müsste eine Übereinstimmung sein als ein solches Verbindungsglied zwischen einer Vorstellung und einem Sachverhalt. Und was Frege hier sagt, ist, Sie können sich das im Einzelnen dann mal hier genauer ansehen, dass das ist, es ist, die Argumentation ist nicht sozusagen glasklar und geht an verschiedenen Stellen auf das Problem heran. Er sagt, sie enthält unter einerseits enthält sie das Argument, Bilder als Dinge können nicht übereinstimmen, genauso wenig wie Steine. Und insofern ist die Rede von einer Übereinstimmung zwischen Bild und Wirklichkeit, sofern das ein Ding ist, macht keinen Sinn. Zweitens, na gut, dann kann man Bild metaphorisch nehmen. Dann muss man Bild zum Beispiel als ein inneres Bild nehmen. Dann muss man sagen, dass Bild eine Absicht hat, dass das Bild etwas bezeichnen will. Dann spricht man über diese Art von sich, das Bild will uns etwas sagen, nicht? Meine Erinnerung bezieht sich auf etwas. Meine Erinnerung ist nicht ein Nervenzustand hier drinnen, weil Nervenzustände habe ich sehr viele. Es ist ein Nervenzustand zumindest betrachtet unter dem Aspekt einer möglichen Ausrichtung, einer Ausrichtung, nicht einer möglichen, einer Ausrichtung auf etwas anderes. Und dann ist die Frage, wie kriegt man diese Ausrichtung zu fassen? Weil wir müssen sozusagen das Verhältnis der Übereinstimmung zwischen dieser Ausrichtung und der Wirklichkeit müssen wir eruieren. Und an dieser Stelle sagt er, erste Bemerkung, und da kommen wir zum metaphorischen Sinn, das sind Äpfel und Birnen. Die Art von, das, was eine Vorstellung ist, was eine Ausrichtung ist, was ein intentionaler Zustand ist, ist radikal unterschieden von dem Zustand der Wirklichkeit. Das sind zwei Dinge, die sind, das kann man sozusagen einigermaßen sicher sagen, kategorial, ontologisch, wie immer, ganz was anderes. Das eine ist ein innerer Zustand, das andere ist ein Außenzustand. Wie sollen die übereinstimmen? Das ist seine Frage. Natürlich ist das jetzt ein Punkt, da kann man jetzt sehr, sehr lange reden, da ist ein guter Hinweis darauf, wo ich gemeint habe, wie er da stolpert und tastet. Die Art von Übereinstimmung, die er hier hat und mit der er operiert ist, Übereinstimmung zum Beispiel von dieser Hand mit fünf Fingern zu dieser Hand mit fünf Fingern, das sind zwei Dinge, die stimmen überein in dem Sinn, dass ich es übereinander legen kann. No problem, beides sinnlich wahrnehmbar, beides von derselben Art. Ja? Es stimmt überein, der Fingerabdruck mit dem Finger. Das sind Dinge, wo Übereinstimmung nachvollziehbar ist in einem sehr banalen und gebräuchlichen Sinn. Diese Art von Übereinstimmung kann nicht herrschen zwischen Vorstellungen und Wirklichkeit. Das ist der entscheidende Punkt, um den es da geht, weil das, also wie er es bringt, ist, ich kann nicht in dem Sinn einen 20-Mark-Stein mit einer Münze zur Übereinstimmung bringen, weil das sind unterschiedliche Konstrukte. Das geht an dieser Stelle nicht. Und wenn das eine, kurz gesagt, nicht, wenn Übereinstimmung, der Sinn von Übereinstimmung zerbricht angesichts der Tatsache, dass ich hier Übereinstimmung einerseits verwende wie zwischen zwei Dingen, wie zwischen zwei sichtbaren Strukturen und andererseits Übereinstimmung in einem metaphorischen und in einem wirklichen Sinn, wenn die Verwendungsweise von Übereinstimmung an dieser Stelle zerbricht, dann kann ich Übereinstimmung nicht als Begründung für Wahrheit nehmen. Die klassische Antwort darauf wäre die, zu sagen, also das ist ja unglaublich naiv, was der Frege da Leuten unterstellt, als ob sie klassische Übereinstimmung, als ob sie die Übereinstimmung von Denken und Wirklichkeit als eine Übereinstimmung wie die Übereinstimmung zwischen zwei Händen oder zwischen einem Handschuh und einer Hand interpretiert hätten. Das ist genau falsch. Das Zentrale in der klassischen Theorie ist natürlich, dass es eine Übereinstimmung anderer Art ist, dass es eine die Wahrheit geradezu gedacht ist als ein Eigenfall, ein besonderer Fall von Übereinstimmung. Und dieser besondere Fall von Übereinstimmung ist dadurch gekennzeichnet, dass er das Denken und die Wirklichkeit in Übereinstimmung bringt. Und weil es um Erkennen geht, das ist eine Geschichte, wo dann eben sehr, sehr lange zu reden ist. Wenn wir über Erkenntnis reden und über Wissen reden, dann müssen wir ein eigenes Vokabular aufbauen. Dieses Vokabular kann nicht das Vokabular von Händen, Handschuhen und geometrischen Schablonen sein. Und in diesem erkenntnistheoretischen Vokabular fungiert Übereinstimmung auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Nämlich wir führen es gerade so ein, dass die Übereinstimmung zwischen dem Denken und der Wirklichkeit besteht. Und das hat der Frege völlig ignoriert. Das ist ganz richtig, dass er das ignoriert hat. Die Toleranz, die der Frege für diese Art von Mehrfachbedeutung von Übereinstimmung hat, ist gering. Und einer der Gründe, warum er an dieser Stelle diese Toleranz nicht hat, ist genau der Antipsychologismus, sollte man dazu sagen. Weil für einen Frege, das wiederum ein Problem ist, die Erkenntnistheorie, die mit Übereinstimmung von Bewusstseinszuständen und Wirklichkeitszuständen operiert, eine Variante des Psychologischen ist, wogegen sich die Erkenntnistheoretikerinnen natürlich auch mit Händen und Füßen wehren würden. Das nur alles, um ein bisschen zu beschreiben, wie kreuz und quer es zugeht in dieser Passage hier, die in jedem Fall aber, sehen Sie sich dann eben mal genauer an, die darauf hinausläuft, dass man die Verwendung von dieses erhabenen, besonderen Begriffes von Übereinstimmung nicht wirklich sinnvoll machen kann. Wie könnte man es denn überprüfen, wäre eine Form, wie man es ausdrücken kann. Wie könnte man denn die Übereinstimmung zwischen einem inneren Zustand und einer Tatsache überprüfen? Das spricht einen Punkt an, den der Wittgenstein dann ganz stark machen wird. Es muss, wenn man wissenschaftliche Wahrheit hier im Blick hat, muss es eine Überprüfbarkeit sein. Das ist die Geschichte mit der Verifikation, die ich gesagt habe. Eine Verifikation zwischen inneren Zuständen und den Umgebungsbedingungen, den Umständen, ist auf diese wissenschaftliche Art und Weise nicht möglich und insofern fällt die Art von Übereinstimmung als Begründungsinstanz für Wahrheit weg. Es sei denn, ich weise da sozusagen nochmal abschließend darauf hin, wenn wir zum Beispiel es schaffen würden, neurobiologisch, wenn wir die richtigen Drähte an die richtigen Hirnpartien angeschlossen haben, herauszufinden, dass diese Person grün sieht. Ja? Also das muss man durchaus in der Sache sehen. Nicht? Angenommen, es gibt eine wohldefinierte Kombination von Neuronenstimulationen, von der kann man wissenschaftlich belegen, dass Grünsehen darin besteht. Grünsehen besteht darin, dass du diese Muster hast. Und zwar generell nicht, das kann dann nicht sein im einzelnen Zustand, sondern das muss so sein, dass Grünsehen ein Neuronenmuster ist und dieses Neuronenmuster prägt sich aus in den einzelnen sozusagen Erkenntnissubjekten und ich kann dir sozusagen die nötigen Drähte anhängen und kann feststellen, ob du grün siehst. Wenn das möglich wäre, wenn das der Fall ist, wenn die Situation so aussieht, dann können wir tatsächlich innere Zustände vergleichen mit Außenreizungen wie bewegt sich auf einer Wiese. Und dann hätten wir eine Verifizierbarkeit an dieser Stelle und dann hätten wir die Übereinstimmung gerettet. Ja? Und das sage ich deswegen, als Abschluss eignet sich das ganz gut, sage ich deswegen, weil man an dieser Stelle sieht, so absurd ist ja meine Unterstellung nicht, das wollen ja Leute, genau das wollen Leute zeigen. Und was man an der Stelle gut sieht, ist, die sind in der Korrespondenztheorie drinnen. Nicht? Das ist die klassische philosophische Korrespondenztheorie, jetzt nur umgepolt von der Erkenntnistheorie in die Neurobiologie, dass es auf diese Art und Weise Korrespondenz hat. Und wenn die Kritik von Frege an der Korrespondenztheorie und die Post-Traktatus-Kritik an der Korrespondenztheorie einen Sinn hat, dann wird an dieser Stelle sagen wir philosophisch das Thema aktuell, können wir im Zusammenhang mit Wahrheit diese korrespondenztheoretischen Folgen aufrechterhalten. Und es wird an der Stelle vielleicht sehr deutlich, dass das doch sehr spannende und aktuelle Sachen sind, auf die uns der Frege da bringt. Danke. Nächste Sitzung am 10., also Freitag, 10. Dezember. Die nächsten zwei fallen aus.